Der Philippus war ein Freund von Jesus, einer seiner Jünger. Er ist jetzt umgezogen und hat den Menschen von Jesus erzählt. Einmal hat ein Engel zu ihm gesagt: Philippus, gang auf die Strasse, die von Jerusalem auf Gaza führt. Dort hast du einen Auftrag. Das war so ein bisschen eine Wüstenstrasse. Keine Leute hat es dort gehabt, keine Menschen, keine Bäume, keine Häuser. Aber der Philippus hat gefolgt und ist gegangen. Gleich schon sieht er, wie ein Wagen näher kommt, eine Staubwolke. Er erkennt eine Art eine Kutsche. Oh! Die gehört sicher einem reichen Mann. Die sieht noch kostbar aus. Das ist sicher ein Vornehmen. Tatsächlich. In dem Wagen sitzt ein Mann mit einer dunklen Haut. Er kommt von weit weg. Von Äthiopien. Das ist ein Land in Afrika. Dort hat der Mann eine ganz wichtige Stelle. Er ist nämlich bei der Königin, bei der Äthiopischen, angestellt. Und muss ihr Geld zählen und verwalten. Er ist der Finanzminister der Königin. Wahrscheinlich kann er recht gut rechnen und zählen. Und ist sicher ganz ein Zuverlässiger. Der Afrikaner hat eine ganz weite Reise gemacht, von Afrika bis auf Jerusalem. Weil er dort im Tempel Gott angebetet hat. Jetzt ist er wieder auf der Heimreise. Der Heilige Geist hat zum Philippus gesagt: Gang mal ein bisschen in die Nähe dieses Wagen. Der Philippus läuft dem Wagen nebenher. Jetzt hört er, wie der Mann laut am Lesen ist. Er liest aus der alten Schrift vom Prophet Jesaja. Da fragt der Philippus: Verstehst du eigentlich, was du da liest? Eben nicht, sagt der Mann. Wie soll ich daraus kommen, wenn es einem niemand erklärt? Da steht zum Beispiel: Man hat ihn weggeführt wie ein Lamm, wie ein Schäfli, zu der Schlachtbank. Und er klagt nicht und jammert nicht. Macht keinen Mucks. Von wem erzählt denn da der Jesaja? Wer ist denn das? Weißt du was? Sagt der Afrikaner. Willst du nicht mit mir in den Wagen steigen? Und dann könntest du mir ein bisschen erklären, von was ich da lese. Der Philippus steigt in den Wagen und fährt ein bisschen mit und fängt an, am Afrikaner alles zu erzählen von Jesus. Er erzählt ihm, dass Jesus das Lamm ist, wo aus lauter Liebe die ganze Schuld der Menschen getragen hat und für uns gestorben ist. Er erzählt ihm, dass Jesus der Sohn von Gott ist, vom Himmel auf die Erde gekommen ist. Und er erzählt ihm, dass Jesus Menschen geheilt hat und dass er sie so lieb hat. Und dass alle, die an Jesus glauben, sich als Zeichen taufen können. Das alles erklärt Philippus am afrikanischen Mann. Jetzt geht am Finanzminister ein Licht auf. Ah, jetzt komme ich raus. Jetzt verstehe ich es plötzlich, sagt er, was ich gelesen habe. Ja, das glaube ich doch. Ich glaube das von ganzem Herzen, dass Jesus auch für mich gestorben ist und mein Heiland und Erlöser ist. Schau, sagt er, da hat es gerade Wasser. Kannst du mich nicht taufen, da? Philippus sagt: Wenn du das wirklich von ganzem Herzen glaubst, tue ich dich gern taufen. Anhalten, sagt der Afrikaner. Sein Diener haltet, die beiden steigen aus, gehen ins Wasser rein und der Afrikaner von dem fernen Land wird getauft. Der Philippus taucht ihn ganz unten als Zeichen dafür, dass alle seine Schuld abgewaschen ist und er jetzt wie frisch gewaschen, wie ein neues Leben hat. Der äthiopische Finanzminister ist überglücklich, dass er Jesus kennengelernt hat und als sein Herr angenommen, dass er jetzt getauft ist. Er strahlt über das ganze Gesicht. Es ist ihm so warm ums Herz. Aber wo ist jetzt der Philippus? Der ist einfach nicht mehr da. Der Heilige Geist hat ihn einfach urplötzlich an einen anderen Ort versetzt. Aber das macht nichts. Er hat seinen Auftrag ja erfüllt und der Afrikaner braucht ihn nicht mehr. Der äthiopische Finanzminister aber steigt in seinen Wagen und fährt voller Freude in sein Heimatland. Er ist überglücklich. Vielleicht hat er ganz viel gesungen auf dem Weg. Er hat so eine grosse Freude.
Ein Konfirmand hat gesagt, wenn ich Gott nicht sehe, dann existiert er doch auch nicht. Ich kann ihn nicht sehen, nicht hören, nicht spüren. Also gibt es ihn nicht. Eine ähnliche Meinung hat eine ältere Frau vertreten. Wenn ich so viel Leiden in meinem Leben haben musste ertragen, dann gibt es doch Gott nicht. Oder wenn es ihn gibt, dann interessiert er sich doch nicht für mich. Nach einem längeren seelsorgerlichen Prozess bei einer anderen Person ist plötzlich deutlich geworden, dass Gott auch Freiheit schenken will. Er will Lasten und anklagende Gedanken befreien. Im Gebet hat die Person angefangen, ihre Schuld und ihre Lasten formulieren und ihre innersten Schmerzen Gott gebracht. In der gemeinsamen Zeit des Gebets ist plötzlich eine Freiheit und eine Erleichterung spürbar geworden in diesem Raum. Und die Person hat erlebt, wie Freiheit sich plötzlich anfühlt, die sie vorher nie hatte. Oder ich erinnere mich an eine andere Person, die unter Depressionen, unter fehlender Perspektive und negativen Gedanken hat gelitten. Ihr Lebensgefühl war so ganz durch. Seit längerer Zeit war die Person in ärztlicher Behandlung und ohne die medizinische Begleitung zu unterbrechen oder in Frage zu stellen, haben wir parallel dazu angefangen zu beten. Es hat keine spontane Heilung gegeben in diesem Prozess, aber wir haben gespürt, wie gäng wieder durch das Gebet Hoffnung freigesetzt wurde in diesem Menschen. Und plötzlich etwas hat angefangen zu tragen, ein Frieden, der die Gedanken von dieser Person übersteigt und grösser waren. Für mich sind solche Geschichten ein Zeichen davon, wie Gott durch seinen Heiligen Geist wirken kann. Und vielleicht kommen euch die Geschichten seltsam vor. Vielleicht löst es sogar Widerstand aus. Und vielleicht denkt ihr, dass das normale Leben als Christ doch bedeutet, an die richtige Lehre zu glauben und bemüht zu sein, ein guter Mensch zu sein. Gott offenbart sich doch der Bibel, das haben wir gehört. Aber Geschichten von denen, von der Bibel, die wir lesen, die sind heute nicht mehr so zu erleben. Als junger Theologiestudent, kurz vor dem Abschluss, haben wir einen Schwerpunkt setzen bei uns an der Abschlussprüfung. Und nach langem Ringen haben die 20 Studenten das Thema Gebet gewählt. Zum Leidwesen der Professoren, wo das ein bisschen zu praktisch war. Also hat also das Thema Gebet unter biblischen, dogmatischen, ethischen, praktologischen Gesichtspunkten beleuchtet und systematisiert werden und wir jetzt kaum glauben können, dass man das aus so vielen Perspektiven anschauen kann. Wo wir uns in die biblischen Texte intensiv hineingelesen und uns damit auseinandergesetzt haben, hat sich in unserer Gruppe gang mehr eine Frage herauskristallisiert. Ist Gott, nachdem die biblische Schrift entstanden ist, plötzlich verstummt? Oder warum erleben wir heute nicht mehr die Apostelgeschichte? Im Gegensatz zu vielen Erfahrungen von Christen haben die Menschen in der Bibel erlebt, wie Gott sich ihnen zuwendet und plötzlich eben eine persönliche Beziehung entsteht. Die Stimme von Gott war hörbar. Wir lesen von Visionen, von Träumen, von Begegnungen mit dem Engel, wie es der Philippus hatte, von Propheten, von Heilung und Wunder. Wer die Bibel liest, fragt sich unweigerlich, ob Gott heute noch so wirkt und zu den Menschen redet wie dann. Gerade in unserem gesamtkirchlichen Kontext scheinen die Wirkungen vom Heiligen Geist manchmal ein bisschen suspekt zu sein. Und die Bibel? Die Bibel ist die einfach wirklichkeitsfremd gewesen. Die Menschen von denen in der Bibel waren ja nicht besonderer oder irgendwie anders gewesen als wir heute. Ihre Erfahrungen mit Gott waren nicht einzigartig gewesen, in dem Sinn, dass sie heute nicht mehr passieren könnten. Gang wieder wird die konfrontiert mit Stimmen, die sagen, dass Gott durch Jesus Christus alles erfüllt hat. Nach der Entstehung der Bibel und nachdem, dass Jesus da war, gibt es also keine prophetische Stimme. Es ist alles gesagt, was zu sagen gibt. Und ein paar Christen beschränken das Christsein auf eine moralische Form des Lebens. Disziplin ist dann etwas ganz Wichtiges und der Schlüssel zum geistlichen Leben. Es geht allein darum, bessere Menschen auf dem Weg in den Himmel zu sein. Wir erwarten von Gott nichts mehr, als dass er uns in den Himmel einträgt. Die biblischen Geschichten haben offensichtlich nichts mit unserem Leben zu tun. Was dann passiert ist, passiert heute also nicht mehr. Werden übernatürliche Ereignisse aus der Bibel entfernt, respektive die damaligen Wunder nicht mehr als heutige Wunder auch verstanden, dann wird plötzlich die Bibel zu einem moralischen Leitfaden degradiert. Aber die Bibel ist mehr als ein theologisches Traktat. Sie ermöglicht nämlich Begegnung mit Gott. Und die Bibel macht deutlich, dass Gott sich offenbart, dann und heute eben genau gleich. Am Leben von Jesus Christus wird deutlich, dass Gott durch den Heiligen Geist wirkt. Der Heilige Geist hat gang wieder das, was Jesus hat da bestätigt mit seiner Kraft. Das Handeln von Jesus und das Wirken vom Heiligen Geist haben zusammengehört. Und schauen wir zurück auf die erste Kirche, dann wird deutlich, dass in der Apostelgeschichte eben der Geist von Gott geweiht hat. Offenbarungen da waren und Gott spürbar wurde. Offenbarungen von Gott sind, wenn Gottes Geheimnis sichtbar und spürbar werden, wenn plötzlich die Gnade verstanden wird. Ja, es gibt sowieso keine größere Offenbarung, die ein Mensch haben kann, als wenn er Gnade erlebt. Gnade von Jesus Christus. Und die Erfahrung von der Gnade hat mit der Ausgießung vom Heiligen Geist nämlich zu tun. Jesus ist der Urheber von der Gnade und der Heilige Geist ist der Inhalt von der Gnade. Im Hebräerbrief oder auch im Alten Testament, im Buch von Sacharja, wird der Heilige Geist sogar als Geist von der Gnade genannt. Durch den Heiligen Geist wird also Gnade nicht nur eine wohlwollende Grundeinstellung, sondern eben auch als ein guter Wille von Gott als etwas ganz Reales verstanden. Gnade ist erfahrbar. Wer sie, nicht mehr, wer sie nur als einen intellektuellen Gedanken, würde sie eben abstrakt bleiben und wirkungslos. Der Heilige Geist macht aber Gnade erfahrbar. Er macht sie in unserem Herz lebendig. Wir können plötzlich spüren, dass wir einen Frieden haben, der uns trägt, auch durch alles, was vielleicht lebenswidrig ist. Der Heilige Geist ist keine zusätzliche Kraft, keine Ergänzung. Er ist das Heil selber. Er bewirkt, dass wir Abba, Vater können sagen. Und für mich ist darum nicht die Frage, ob es der Heilige Geist gäng noch gibt und ob er gäng noch wirkt, wie denn. Für mich stellt sich eher die Frage, warum dass Menschen den Heiligen Geist mehr erleben und besser können sehen und erfahren als andere. Warum gibt es also Menschen, wie zum Beispiel der Philippus in der Bibel, wo der Heilige Geist erlebt hat und geleitet ist worden von ihm. Wir können es noch ein bisschen pointierter sagen, was haben sie, was wir nicht haben. Und ich bin dem nachgegangen in den letzten Wochen. Und mir dünkt es, drei Sachen entdeckt zu haben. Wenn wir das Leben von Jesus studieren, wo die Stimme vom Vater besser als jeder andere hat können hören, wird aber eins deutlich, nämlich seine uneingeschränkte Verfügbarkeit für Gott selber. Im ersten Kapitel zum Beispiel vom Markus-Evangelium wird beschrieben, wie Jesus spät in die Nacht gäng noch kranke Menschen heilt. Und ein paar Verse später beschreibt der Markus, wie Jesus am frühen Morgen in die Stille geht, an einen Ort, um mit seinem Vater zu reden und zu beten. Wenn jemand eine Entschuldigung hatte, ein bisschen länger zu schlafen, dann wäre es auch Jesus selber gewesen. Aber nein, er lässt sich die Begegnung mit seinem himmlischen Vater nicht nehmen und geht dieser täglichen Gewohnheit nach, Gott in der Einsamkeit zu suchen. Die Lebenszeit von Jesus gehört ganz seinem Vater. Er hat nur das gemacht, was der Vater ihm hat gesagt, was er gesehen hat vom Vater. Und ist darum gäng zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort gewesen. Alles, was er hat weitergegeben, ist aus dem täglichen Überfluss vom Gespräch mit seinem himmlischen Vater gekommen. Er hat das können, weil er Gott ständig und völlig auch zur Verfügung ist gestanden. Etwa vor einem Jahr, als ich mit einer Trauergemeinde vor einem offenen Grab gestanden bin, ist mir plötzlich so wie ein Schleier vor den Augen gefallen. Nicht selten habe ich diesen Vers aus dem Psalm 31 am Grab gebraucht, wo es heisst, in deiner Hand steht meine Zeit. Und ich habe diesen Vers ganz eingeschränkt verstanden bis dorthin. Und plötzlich, als ich diesen Vers gesagt habe, an diesem offenen Grab, plötzlich habe ich erkannt, dass es hier gar nicht darum geht, um das Ende des Lebens, um zu sterben, sondern dass er meint, dass unsere ganze Lebenszeit in seiner Hand steht. Jeder Tag ist doch Zeit von Gott. Es gibt eben keine Unzeit in der Gegenwart von Gott. Und so banal das tönt, so tief hat mich das dort selber berührt an diesem Grab. Und es hat plötzlich etwas ausgelöst. Ich habe diesen Vers ausgedruckt und mir den in mein Büro aufgehängt. So, dass ich mich gern wieder erinnere, dass jeder Tag eben Zeit ist. Zeit von Gott. Verfügbar sein ist eine der wichtigsten Eigenschaften, für das wir geführt werden vom Heiligen Geist. Und wenn wir uns eine tiefergehende Freundschaft mit Gott wünschen, müssen wir an dieser Einstellung gäng wieder arbeiten, dass ihm unsere gesamte Zeit gehört, dass wir jederzeit vollkommen ihm zur Verfügung stehen. Das ist notwendig, weil Gott mit uns nicht zu dieser Zeit immer reden wo wir es vielleicht wollen. Eine zweite Eigenschaft, die ich entdeckt habe, ist, dass das Leben mit dem Heiligen Geist etwas zu tun hat mit der Bereitschaft, der Wille von Gott überhaupt zu tun. Jesus sagt selber, meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich in meinem eigenen Namen spreche. In diesen Worten nennt Jesus die zweite Voraussetzung, die Stimme von Gott können zu hören und sich zu leiten von ihm. Er sagt, dass die geistliche Erkenntnis von unserer Bereitschaft abhängig sei. Der Wille von Gott zu tun, hat also etwas zu tun, auch das umzusetzen, was er uns sagt. Und das hat Jesus selber gelebt und ist uns ein Vorbild gewesen. Einer der Gründe, warum Jesus die Stimme vom Vater besser als jeder andere hat kennt, war sein Gehorsam. Er selber sagt, von mir selbst aus kann ich nichts tun, ich richte, wie ich es vom Vater höre, und mein Gericht ist gerecht, weil es mir nicht um meinen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wenn Gott merkt, dass wir von ganzem Herzen gewillt sind, auch das zu tun, was er uns sagt, dann wird er auch zu uns reden. Oder anders gesagt, warum sollte er zu uns reden, wenn er weiss, dass wir gar nicht das tun wollen, was er von uns erwartet. Gott wird zu uns reden, weil er weiss, dass wir auch gehorsam sind, das versuchen zu tun, was er uns in unser Herz hineinlegt. Beim Philippus ist es auch ganz eindrücklich in dieser Geschichte, die wir gehört haben. Der Philippus ist Teil einer grossen Erweckungsbewegung in Samaria und plötzlich kommt also der Engel und fordert ihn auf, stang auf und gang in Süden auf eine Strasse, die eben von Jerusalem nach Gaza runterführt. Ihr könnt euch auch vorstellen, wie sinnlos der Auftrag für den Philippus war. Er hat überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Und im nächsten Vers heisst es, und er brach auf. Es gibt keine Erklärung, kein Reiseziel, keine Reisedokumentation für den Philippus, sondern einfach, er geht auf das Wort von Gott. Und erst später wird ihm klar, dass Gott einen Plan hat mit ihm und mit dem Kämmerer, der aus Äthiopien kommt. Der Heilige Geist fordert von uns, dass wir auch das tun, was er uns ins Herz hineinlegt. Ich erinnere mich, als ich zu Jesus gefunden habe und mich bekehrt habe zu ihm, hatte ich den Eindruck gehabt, dass ich eines meiner Hobbys aufhören soll. An sich war es eigentlich kein schlechtes Hobby und es hat mir eigentlich auch noch Freude gemacht. Grundsätzlich war ich aber bereit, eigentlich alles für Gott herzugeben. Das war ja der Ausdruck von meiner Zuwendung zu ihm. Und ich habe das gemacht, habe das Hobby aufgehört und habe aber nicht genau verstanden, was die Bedeutung war. Ich hatte das Gefühl, das Richtige zu tun und hatte Frieden. Und erst Monate später, plötzlich in der Gebetszeit, habe ich so eine innere Stimme in mir gehört, die gefragt hat, mit was verbringst du eigentlich deine Lebenszeit? Die Bereitschaft, diesen Schritt zu tun, mein Hobby loszulassen, ist dort plötzlich eine Bedeutung bekommen. Ich habe gemerkt, ja, ich darf etwas loslassen, das mir wert ist, aber ich darf eben mit Jesus mehr Zeit verbringen, wo mir lieb ist und wo mein Leben führen kann. Es war eine ganz einfache Lektion, aber sie hat mir etwas gezeigt, wo mir wertvoll geworden ist. Eine dritte Eigenschaft, die mir entgegen ist gekommen, dass uns der Heilige Geist führen kann, ist Demut. Beim Mose lesen wir etwas ganz Erstaunliches. Dort heisst es nämlich, Der Mann Mose war sehr demütig, mehr als alle Menschen auf Erden. Wenn unter euch ein Prophet ist, dann will ich, der Herr, mich ihm kundmachen, in Gesichtern oder mit ihm reden, in Träumen. Aber so steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Ihm ist mein ganzes Haus anvertraut. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, offen und nicht im dunklen Worten. Und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Unglaublich, was Gott hier an Mose verspricht. Demut und die Fähigkeit, die Stimme von Gott zu hören, die gehen also Hand in Hand ineinander. Demut ist ursprünglich eigentlich nichts anderes als Beziehung zwischen Mensch und Gott. Demütige Haltung bringt zum Ausdruck, dass wir Mensch sind und Gott Gott bleibt. Im lateinischen Begriff Humilitas kommt das Wort Humus vor. Demut hat etwas zu tun mit unserer Erdhaftigkeit. Und darum steckt vielleicht auch in diesem deutschen Begriff Demut der Begriff Mut drin. Demütige Menschen sind mutige Menschen, weil sie sich ihrer Erdhaftigkeit bewusst sind. Es sind Menschen, die verstanden haben, dass sie Menschen sind und nicht Gott sind. Sie wissen um ihre menschliche Einschränkung. Demütige Menschen wissen, dass weder körperliche Stärke noch Intelligenz noch das Glück ausschlaggebend sind, sondern das Vertrauen zu Gott uns trägt. Das Vertrauen, dass er sich verbarmt über mein Leben. Ein wirklich demütiger Mensch weiss, dass er ohne Christus nichts tun kann. Und darum vertrauen demütige Menschen darauf, dass der Heilige Geist fähig ist, zu ihnen zu reden und nicht darauf, dass sie fähig sind, zu hören. Sie vertrauen in die Fähigkeit von Christus, dass er sie führen kann. Gott will uns durch den Heiligen Geist führen, das ist nicht in Frage gestellt für mich. Der Philippus soll also kein Einzelfall sein für uns. Und wenn der Heilige Geist uns führen soll, so sind wir herausgefordert, dass wir uns ihm gang wieder zur Verfügung stellen. Dass wir das tun, was uns ins Herz hineingegeben wird. Und dass wir Demut üben. Amen.